Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ich wünsche einen schönen Freitagmorgen. Willkommen. Nation of Language, spare me the decision. Manche Sachen haben wir aber gar nicht zu entscheiden, die kommen einfach so daher. Und so gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach dem 30. November 2022, also eine Zeit bevor das Unternehmen OpenAI das große Sprachmodell oder Vulgo die KI namens ChatGPT auf die Menschheit losgelassen hat und die Zeit danach, seither. Und genau darüber wollen wir heute sprechen in dieser Sendung. Ein Jahr danach, verändert KI unser Leben? Das ist die Frage. Also, wie sieht's aus in Ihren Haushalten, an Ihrem Arbeitsplatz und vielleicht auch bei den Schulaufgaben Ihrer Kinder so vorhanden? Welche Rolle spielen da ChatGPT und Kollegen? Erzählen Sie uns das sehr gerne unter 0331 70 99 111. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. So lautet eins der Clarkschen Gesetze, benannt nach dem Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke. Und wenn Sie schon mal zugeschaut haben, wie das große Sprachmodell auf eine Ihrer Fragen antwortet und dann vielleicht auch ein durchaus ausführlicher Text auf einmal bei Ihnen auf dem Bildschirm erscheint, könnte man schon denken, ey, das ist Magie. Ist es aber natürlich nicht. Dahinter steckt ein Textvorhersageprogramm, das einfach, weiß auch nicht, das einfach so programmiert ist, dass es einen Satz zum Funktionieren bringen kann. Also so ähnlich wie das ist, wenn Sie Ihr Autokorrekturprogramm nutzen und dann am Handy eine Nachricht tippen und Worte ergänzt und vorgeschlagen werden. Nutzen Sie diese Technologie, also das, was wir landläufig so als KI bezeichnen, hilft Ihnen das vielleicht schon ganz konkret am Arbeitsplatz oder denken Sie vielmehr, das gefährdet meinen Arbeitsplatz? Wozu könnte das gut sein? Wie und wo müsste das reguliert werden? Das wollen wir sehr gerne wissen. Und natürlich auch im Großen und Ganzen, welche Erfahrungen Sie bereits gesammelt haben. Und unsere Hörerin Anja, die hat schon bei uns angerufen.
Ich arbeite im Steuersektor und habe gedacht, frag mal ChatGPT, was eingemacht ist. Und da kam dann irgendeine Antwort mit irgendeinem Paragraphen, wo ich dachte, nanu. Dann habe ich ChatGPT gefragt, was steht denn in dem Paragraphen? Und ChatGPT hat geantwortet, es tut mir leid, ich habe gelogen. Den Paragraphen mit diesem Inhalt gibt es nicht. Also merken wir, Vorsicht, nicht alles glauben, was ChatGPT uns erzählt.
Obacht, sagt Anja, diese Sprachmodelle sind keine Wahrheitsmaschinen. Hauptsache die Satzstruktur stimmt, ob der Inhalt dann auch wahr ist, das überprüfen Sie dann am besten selbst. Berichten Sie uns auch sehr gern von Ihren Erfahrungen unter 0331 70 99 111. Und wir spielen derweil einen Song der Beatles, der mit einer Technologie fertiggestellt worden ist, von der die Fab Four zu ihrer aktiven Zeit noch nichts ahnten. Unter Zuhilfenahme von KI wurde er dann aber fertiggestellt. Now and Then. Die Beatles auf Radio 1, 18 Minuten nach 10. Ob in der Stimmen- oder Gesichtserkennung von Smartphones, in automatisierten E-Mail-Programmen, in der industriellen Produktion, in vielen, vielen anderen Bereichen, wo wir es vielleicht gar nicht merken, die sogenannte künstliche Intelligenz, das, was wir kurz KI nennen, ist da in einem schon ganz beträchtlich entwickelten Maße. Seit einem Jahr ist jetzt eine KI-Technologie in Form eines Chatbots zugänglich und privat nutzbar, ChatGPT. Und seitdem schreibt ChatGPT Schulaufsätze, Uni-Hausarbeiten, entwirft vielleicht Gedichte, Liebesbriefe oder Grabreden und das innerhalb von Sekunden. Viele sagen, das ist eine echte Erleichterung für mich, aber es gibt auch Kritik daran. Zum Beispiel, dass man das Denken auslagert und dadurch verlernen würde. Die KI-Expertin Kenza Aizi Abuladini hat auf Radio 1 gesagt, zur Verblödung würde das nicht unbedingt beitragen.
Was passiert ist, dass wir Unterstützung bekommen bei bestimmten Aufgaben. Dafür müssen wir aber Neues lernen, und zwar wie wir die Fragen stellen. Und die Beschleunigung der Antworten führt dazu, dass wir uns Gedanken über andere Themen machen können. und andere Lösungen entwickeln können. Ich glaube, das IQ ist im Laufe der industriellen und technologischen Revolution eher gestiegen als gesunken. Nur, wir sehen natürlich nur das, was wir verlieren. Wir sehen aber nicht das, was wir dazu gelernt haben oder die neuen Fähigkeiten, die wir gewonnen haben, sehen wir eh weniger.
Also ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Eher halb voll, sagt sie. Weil das Potenzial von künstlicher Intelligenz aber wächst, arbeitet auch die EU an einem sogenannten AI Act. Der soll den Einsatz von KI-Technologie regulieren. Wir werden im Laufe der Sendung auch darüber berichten. Und was ist aber nun mit der Angst, dass diese großen Sprachmodelle regelrechte Jobkiller sind? Auch hier sieht die KI-Expertin keinen Grund zur Panik.
Das kann Text generieren, aber das war's auch schon. Und ich glaube, unsere Jobs sind um einiges mehr als nur Texte generieren. Deswegen also eine allgemeine, pauschale Sorge sehe ich da nicht. Natürlich im Einzelfall muss man sich anschauen, wie besteht der Job aus welchen Tätigkeiten, welche davon automatisierbar sind, welche nicht und dass man sich genau fokussiert auf die, die nicht automatisierbar sind.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie ChatGPT und Konsorten schon für sich genutzt? Machen das vielleicht sogar ganz regelmäßig? Oder machen Sie sich eher Gedanken, dass Ihr Job dadurch überflüssig werden könnte? Sind Sie vielleicht freudig gespannt auf das, was in den nächsten Jahren technologisch noch so auf uns zukommt? All das möchte ich gerne wissen unter der Fragestellung, wie verändert KI unser Leben? Und Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen dazu nehmen wir jetzt gerne entgegen unter 0331 70 99 111. Und auf radio1.de finden Sie eine Umfrage zu unserer aktuellen Sendung. Wir fragen Sie da, ob Sie ChatGPT schon mal benutzt haben. Und aktuell sind da 60%, stattliche 60% hinter Nein, ist nichts für mich. Gefolgt von 22% bei Ja, Ab und Zu. Und wenn Sie da Ihr Jota gerne noch hinzufügen wollen, machen Sie das. Auf radio1.de müssen Sie vielleicht nochmal runterscrollen und kommen da zur Umfrage. Und wenn Sie sagen, ja, zu meinem Klick gibt's aber auch eine Geschichte und die möchte ich gern erzählen, freuen wir uns. 0331 70 99 111. Und Patrick hat mir geschrieben, ChatGPT ist aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Am Anfang dieser Entwicklung war ich auch sehr kritisch, da ich noch nicht einschätzen konnte, wie hoch die Qualität der produzierten Inhalte ist. Inzwischen, schreibt Patrick, hat sich der Mehrwert allerdings deutlich gezeigt. In meinem Alltag beweist sich das vor allen Dingen durch kontextsensitive Übersetzungen, die alles andere wie Google Translate und DeepL in den Schatten stellen, vor allen Dingen da der ursprüngliche Ton einer Mitteilung übernommen wird und man einen Sprachstil mitgeben kann, meint er. Und er sagt, es ist ein mächtiges Werkzeug, das den Arbeitsalltag erleichtern kann und auch den Alltag, denn er schreibt zum Schluss noch, letztlich habe ich ChatGPT gefragt, wie lagert man eigentlich Karotten? Hätte ich die Frage auf Google gestellt, wären wir erst mal 15 Werbeseiten vorgeschlagen worden, dann 1000 Seiten zur Info selbst, durch die ich mich hätte scrollen müssen. ChatGPT hat mir einfach die Frage beantwortet, ohne Wenn und Aber und ohne Werbung oder ohne mich mit unnützen Informationen zuzuschmeißen. So hat es Patrick geschrieben. Haben Sie ähnliche Erfahrungen im beruflichen Umfeld, wenn es dann zum Beispiel um Übersetzungen geht oder im privaten Umfeld, wenn es um Karotten geht? Wobei, da muss ich sagen, Patrick, hätte ich auch einen Tipp. Wenn Sie irgendeine Möglichkeit haben, draußen etwas zu lagern, auf einem Balkon zum Beispiel, würde ich sehr empfehlen, sich auf einem Schrottplatz oder wo es das halt so gibt, eine alte, ausgediente Waschmaschinentrommel zu besorgen. Die hat ja Löcher, ist also verschließbar, da kommt kein Fressfeind dran. Und solange es draußen keine frostigen Temperaturen hat, sind Karotten darin optimal aufgehoben. Ich freue mich, dass ich in dem Fall mit der KI ein bisschen mitstinken kann, muss ich sagen.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und wir sprechen heute so ziemlich ein Jahr, nachdem ChatGPT kostenfrei zu nutzen war. Und wir sprechen darüber, ob und inwiefern KI unser Leben verändert hat. Und Patrick, ich hatte vorhin schon von ihm vorgelesen, schrieb, eine spannende Zeit voller toller neuer Entwicklungen liegt vor uns. Andi dagegen auf Facebook meint, gefährlich. Kriminelle werden neue Ideen entwickeln, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Wollen wir uns vielleicht gar nicht vorstellen. Und Michaela hin wiederum, auch auf Facebook, meint, die künstliche Intelligenz scheint mir das zu sein, was die natürliche daraus macht. Was denken Sie, was machen wir draus und wie passt das in Ihr Leben? Können Sie das gebrauchen, was da jetzt an Möglichkeiten auf Sie zukommt, oder brauchen Sie das genau gar nicht? 0331 70 99 111. Wir sprechen darüber, wie Sie sich zum großen, weiten, in alle Richtungen explodierenden Thema KI verhalten. Und Sabine hat angerufen unter 0331 70 99 111 und das hier berichtet.
Also wenn ich zum Beispiel die Werbung der Bild-Zeitung zurzeit im Fernsehen sehe, wo dem Scholz und dem Merz und weiß ich anderen da irgendwelche Sätze in den Mund gelegt werden und unten steht dann ganz klein Stimme nachgestellt. Ich denke mal, dass das viele überhaupt nicht mitkriegen so schnell, dass da eine Stimme nachgestellt wurde und die denken, das ist alles die Wahrheit. Und davor habe ich Sorge, weil ich kann mir vorstellen, dass du damit eine ganze Politik verändern kannst. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, wem man und was man überhaupt noch trauen kann. Also der Kampf um die Wahrheit, der ja jetzt schon stattfindet mit diesen ganzen Fake News, der wird noch viel schlimmer.
Das befürchtet Sabine und ich höre daraus, Sabine, Sie sind für so eine Art deutliche Kennzeichnungspflicht. Dieser Werbeclip enthält KI. Sie sagten, ist da gegeben, aber eben relativ klein, nicht so gut sichtbar. Würde mich natürlich interessieren, was Sie, die Sie jetzt zuhören, meinen. Brauchen wir so eine Kennzeichnungspflicht? Wie praktikabel ist das? Und apropos praktikabel, bei uns angerufen hat auch Rolf, der ist blind oder auf jeden Fall stark seheingeschränkt und der sagt, ich bin sowas von angewiesen auf diese Systeme.
Bei allen Bedenken, die man gegen KI oder AI haben kann, kann ich es aus meiner Sicht her gut gebrauchen, weil viele Dinge, die ich nicht mehr durch Sehen regeln kann, kann ich mittlerweile mit Hilfe von KI eben über Stimme regeln. Das fängt schon damit an mit der berühmten Dame, die mit A anfängt und mit A endet. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, dass ich allein schon aus diesen praktischen tagtäglichen Gründen das nutze und unterstütze. Und ich verspreche mir auch in medizinischer Hinsicht sehr viel von dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das läuft ja jetzt schon. Und in Bezug auf meine Augenerkrankung wäre das wohl die einzige Chance, die ich längerfristig hätte, dass ich da nochmal was verbessern würde.
Also Rolf würde diese Systeme um keinen Preis mehr hergeben. Also klassisches Zauberlehrlingsphänomen. Es kommt drauf an, was wir draus machen. Die EU ist gerade dran, was zu machen, nämlich ein AI-Act, der die Anwendungskapazität oder Anwendungsfälle dieser Technologien regulieren soll. Und wie weit man da ist, das erfahren wir gleich von unserem Korrespondenten in Brüssel. Ich habe das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. $500 Millionen, 500 Millionen an Investitionen hat das deutsche KI-Unternehmen Aleph Alpha aus Heidelberg am Anfang dieses Monats einsammeln können. Die Firma arbeitet an KI-Lösungen für die Verwaltung. 500 Millionen, das ist eine Stange Geld und im Vergleich zu den Investitionen, die US-Unternehmen wie Microsoft oder Google tätigen können, sind das Peanuts. Nur als Beispiel. Microsoft spricht im Hinblick auf seine Investitionen in OpenAI, das ist das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, da spricht Microsoft von langfristigen Multimilliarden-Dollar-Investitionen. Wo stehen wir also, europaweit betrachtet, in diesem wirtschaftlichen Wettstreit? Das erfahren wir jetzt von unserem Korrespondenten in Brüssel, von Andreas Meyer-Feist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die US-Amerikaner sind im Ziel. Europa bindet sich gerade mal die Schnürsenkel zu. Taugt das so als Bild zur Beschreibung der Lage?
Also man kann sagen, dass zwei Länder ganz vorne sind. Das sind die Vereinigten Staaten und das sind China. Aber man muss sehen, das ist ein sehr dynamisches Umfeld. Europa hinkt etwas hinterher. Am weitesten ist noch Frankreich. Aber Europa verfügt eben auch über gut ausgebildete Arbeitskräfte und auch über die finanziellen Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. Und das soll eben jetzt auch gemacht werden.
Aleph Alpha habe ich angesprochen. Das ist natürlich vergleichsweise klein, hat sich aber eine Nische gesucht. Also die arbeiten an Sprachmodellen, die dann in der öffentlichen Verwaltung und auch in der Industrie zur Anwendung kommen sollen. Könnte man das so beschreiben? Der große Kuchen ist aufgeteilt, aber wer genau hinschaut und smart ist, der findet da noch Krümel oder Nischen für aussichtsreiche Geschäftsmodelle?
Also KI-Anwendungen wie ChatGPT, die funktionieren natürlich auf jedem Smartphone, die kennen wir. Aber vieles ist eben noch überhaupt nicht bekannt und wir wissen gar nicht, was man damit machen kann. Grundsätzlich steht man in Brüssel, stehen die Mitgliedstaaten der EU überhaupt dieser Technologie sehr aufgeschlossen gegenüber, zum Beispiel was die Gesundheitsversorgung betrifft oder um Autos und Verkehrsmittel sicherer zu machen, Arbeitsplatzsicherheit, Kundenservice, Schutz der Demokratie zum Beispiel, dass KI-Lösungen gezielt zum Schutz vor Desinformation eingesetzt werden kann oder auch im Sicherheitsbereich. Und das sind Dinge, die eben in Amerika weit entwickelt wurden, die hier auch entwickelt werden können. Aber es geht vor allem um den Einsatz, egal wo diese Systeme entwickelt werden. Wie werden sie eingesetzt und wie werden sie eingesetzt, ohne dass sie der Gesellschaft schaden? Das ist das interessante Momentum sozusagen, das die EU beschäftigt.
Wie sieht die Lage jetzt europaweit aus? Sie hatten angesprochen, Frankreich ist weit vorne. Ich hatte Deutschland erwähnt. Welche Nationen sind da noch unterwegs?
Ja, vor allem ist es Südeuropa, da sind viele kleine Unternehmen, die am Start sind. Man kann sagen, dass dort, wo sich viel tut, auch eine liberale Lösung verlangt wird. Und die sieht man nicht unbedingt in dem, was jetzt vorliegt von der EU-Kommission. Da sind sehr strenge Dinge vorgesehen, auch Verbote. Zum Beispiel, wenn es um kognitive Verhaltensmanipulation geht, zum Beispiel sprachgesteuerte Systeme, Spielzeuge, die ein gefährliches Verhalten bei Kindern zum Beispiel fördern können. Das soll verboten werden. Da sagen einige, das geht uns zu weit, weil auch anderes damit behindert wird. Oder auch Social Scoring, die Klassifizierung von Menschen auf Grundlage ihres Verhaltens, ein wichtiger Faktor bei der künstlichen Intelligenz. Da geht es auch vielen zu weit. Die wollen eben die Möglichkeiten voll ausschöpfen. Und ja, das sind sozusagen die Forderungen aus den Ländern, wo man sich sehr viel verspricht, vor allem ein großes Geschäft.
Sie sprechen da den AI Act der EU an. In etwa 14 Tagen soll diese Gesetzgebung verabschiedet werden. Sie hatten ja vorhin Bereiche genannt, in denen Regulation durchaus wünschenswert ist. Also Sicherheit, autonome Fahrzeuge, Gesundheitsvorsorge. Das sind natürlich alles recht heikle, kitzlige Themen, wo man sich schon wünschen würde als Verbraucherin, als Bürgerin, dass da nicht alles, was möglich ist, auch gemacht werden kann. Ist das genau der Streitpunkt gerade, wo man versucht herauszufinden, wo ziehen wir die roten Linien?
Ja, genau. Man muss sich vorstellen, was ist geplant? Und grundsätzlich soll es verschiedene Sicherheitskategorien geben. Also diese ganzen Systeme sollen eingeteilt werden in gefährlich, weniger gefährlich. Sie müssen verboten werden, sie brauchen nur überwacht zu werden und man kann es laufen lassen, wie es läuft. Also 3 Stufen soll es geben. Fangen wir mal mit den Verboten an. Was will die EU-Kommission verbieten? Zum Beispiel biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme. Das ist die automatische Gesichtserkennung. Da sollen nur Ausnahmen zulässig sein. Zum Beispiel bei der nachträglichen Identifizierung, zum Beispiel wenn es um die Verfolgung schwerer Straftaten geht. Das geht auch einigen Ländern im Übrigen zu weit. Und die zweite Kategorie wäre dann, was soll überwacht werden? Also KI-Systeme mit hohem Risiko, zum Beispiel die in der Produktion verwendet werden, in der Luftfahrt und so weiter, medizinische Geräte. Da soll eine ständige Überwachung da sein durch die EU. Und dann sollen eben Dinge wie ChatGPT, das ist die dritte Kategorie, die sollen an die Leine genommen werden und die müssen Transparenzanforderungen erfüllen. Und das heißt, jeder muss erkennen, ob das, was er gerade liest oder was er hört, von einem Menschen gemacht wurde oder von KI generiert wurde. Also das soll sofort erkennbar sein. Das sind die 3 Kategorien, wo eben wirklich das ganze System an die Leine genommen werden soll und überwacht werden soll.
Europäische Unternehmen, die wollen natürlich den Anschluss nicht verpassen. Über die US-Unternehmen haben wir gesprochen, die da den Takt vorgeben. Über China nur am Rande. Aber auch da sind die entsprechenden Technologien am Start mit mehreren Dutzend Modellen. Erleben wir gerade sowas wie den Wettlauf zum Mond, so eine Art Space Race rund um diese Technologie?
Ja, das kann man sagen. Und da ist natürlich es sehr wichtig, das Ganze auch in irgendeiner Weise so zu machen, dass der Mensch und die Gesellschaft was davon haben und dass diese Systeme nicht aus dem Ruder laufen. Und deswegen macht die EU eben das. Das wäre das erste Gesetz zu diesem Thema, was es überhaupt geben würde. Das gibt es in Amerika noch nicht und auch in China nicht. Und da gibt es eben unterschiedliche Positionen. Die einen sagen, das behindert uns eher. Die anderen sagen, das gibt uns größere Chancen. Aber man muss sagen, vieles lässt sich eben nur schwer steuern und das größte Geschäft ist eben sozusagen die Generierung von synthetischen Daten. Das sind komplett neu geschaffene Informationen, die von einem Algorithmus gesteuert werden und generiert werden. Da hat der Mensch überhaupt nichts mehr damit zu tun. Die gibt's schon heute, zum Beispiel beim Trainieren von Robotern und Maschinen. Und das zu steuern oder zu regulieren, ist natürlich sehr schwierig. Das schafft dieses KI-Gesetz der EU übrigens nicht. Da sind die Amerikaner und Chinesen vorn. Und da wird es einen Wettlauf geben. Und einen Wettlauf wird es auch dann geben, wenn das mal beschlossen wurde. Denn es gibt Übergangsfristen. Und viele sagen eben, diese Übergangsfristen werden noch einmal gemacht, um zu machen, was die Unternehmen wollen, ohne jegliche Regulierung. Also es wird spannend, vor allem dann, wenn das Gesetz verabschiedet wird und in der Zwischenzeit zwischen Verabschiedung und dann in Kraft treten. Da wird sehr viel, glaube ich, in Europa passieren.
Was hat die EU wirtschaftlich und legislativ zum Thema KI beizutragen? Uns hat das unser Korrespondent aus Brüssel berichtet, Andreas Meyer-Feist. Schönen Dank dafür.
Bitte, tschüss.
Und als nächstes hören wir André. Der sagt, KI-Programme sind eine große Erleichterung für meine schwerbehinderte Tochter.
KI ist für mich oder beziehungsweise sogar für meine schwerbehinderte Tochter ein eigentlich mittlerweile unerlässliches Thema, weil dadurch, dass sie körperlich stark eingeschränkt ist, hat sie jetzt eben die Möglichkeiten, über die Sprachassistenten ihr Licht einzuschalten im Zimmer oder zum Beispiel sich Musik auszuwählen über die Sprachsteuerung. Und dadurch, dass die KI dahinter steckt, lernt sie sogar eben auch mit ihrer, naja, schwachen Sprache umzugehen. Also zum Anfang war es ein bisschen ruckelig, aber mittlerweile erkennt halt eben diese Spracherkennung sie wunderbar und dementsprechend ist es für sie eine sehr, sehr deutliche Erleichterung.
Welche Erfahrungen haben Sie mit den entsprechenden Sprachmodellen? 0331 70 99 111, das ist die Nummer von Radio 1. Verändert die KI unser Leben? Das diskutieren wir in dieser Sendung und Judith hat angerufen und sie meint das.
Ich bin auch ein bisschen älter und finde das ganze Thema Digitalisierung gerade für uns ältere Menschen eine ziemliche Herausforderung und auch Verunsicherung und Überforderung. Also da wären wir gar nicht mitgenommen in dem Sinne.
Wo ich aber schon ein prinzipielles Interesse draus höre. Judith würde sich aber wünschen, dass das mehr übersetzt wird in ihre Richtung. Gemeldet bei uns hat sich auch Silvia.
Ich finde, man kann den Leuten nicht genug klar machen und deutlich machen, was das für ein schrecklicher, unter Umständen weltverändernder Geist aus der Flasche ist, den wir da entlassen haben. Und ich glaube, wir haben noch nicht annähernd einen Überblick darüber, was wir uns damit noch bescheren werden. Und leider bin ich nicht optimistisch genug, dass ich irgendwie denken kann, das wird uns nur zum Guten gereichen. Ich befürchte, dass da ganz, ganz viele schlimme Dinge noch draus entstehen werden und können.
Unter Umständen schrecklich, sagt Silvia. Wir hatten auch schon zwei Anrufer hier in der Sendung, die davon berichtet haben, wie diese Technologien Teilhabe aber eben auch ermöglichen. Also bei denen das durchaus fruchtbar und positiv genutzt wird und gesehen wird. Die Frage wäre vielleicht, wie sollen wir das regulieren? Wenn Sie dazu eine Idee haben, immer her damit. 0331 70 99 111. Und wir hören uns noch an, was Konrad meint. Der ist auf jeden Fall schon unterwegs mit ChatGPT.
Ich nutze ChatGPT hin und wieder bei der Arbeit. Und zwar bin ich als Konstrukteur tätig. Hin und wieder gibt es aber Sachen, die man automatisieren kann durch Programmierung. Und das ist aber nicht so mein Fachgebiet. Und da hilft mir ChatGPT eben dadurch, dass ich mir Code-Schnipsel, sage ich mal, ausgeben lasse. Ich formuliere also meine Frage, wie kann ich das und das in der und der Programmiersprache ausdrücken? Und dann werden mir eben Vorschläge unterbreitet, die ich dann eben stückchenweise mir zu einem Code zusammenfüge, um am Ende ein Ergebnis zu haben, auf das ich ohne wochenlange Schulung sonst so nicht gekommen wäre. Und das hilft mir also durchaus sehr.
sagt Konrad. Was meinen Sie? 0331 70 99 111. Und ein großes Thema ist ja auch der Umgang mit ChatGPT in der Schule. Und darüber spreche ich gleich. Hausaufgaben, Aufsätze, Prüfung. Da ist potenziell jetzt immer auch ChatGPT mit am Start. Schülerinnen und Schüler können sich von den großen Sprachmodellen unterstützen lassen oder knallhart betrügen, je nach Perspektive. Aber natürlich können sich auch Lehrkräfte Anregungen holen oder gleich ganze Arbeitsblätter ausspucken lassen. Welche Auswirkungen hat das aufs Lernen? Das frage ich jetzt Diana Knodel, die ist Informatikerin und Gründerin von Phobis. Das Unternehmen entwirft KI-Tools für Lehrkräfte. Schönen guten Tag, Frau Knodel.
Ja, hallo, ich freue mich, hier dabei zu sein.
Wie viel Lust haben die Lehrkräfte auf all das, was da jetzt auch ins Klassenzimmer schwappt?
Ich kann natürlich nicht für alle Lehrkräfte sprechen, aber ich sehe bei unserer Zielgruppe, und wir haben sehr viele Lehrkräfte, die mit uns arbeiten, ein sehr, sehr großes Interesse an dem Thema künstliche Intelligenz und vor allem die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, bei allen ist jetzt angekommen und alle verstehen, das ist ein großes, wichtiges Thema, das uns ganz schön lange noch begleiten wird. Insofern sehe ich ein sehr großes Interesse. Natürlich muss man auch dazu sagen, gibt es noch viele Lehrkräfte, die sich noch nicht intensiv damit beschäftigt haben. Und da versuchen wir natürlich auch, die trotzdem zu erreichen.
Oft wird ja angenommen oder vielleicht auch unterstellt, also dass Lehrkräfte, die natürlich die älteren Menschen an Schule sind, dass die gar keine Lust haben auf neue Lernformate, also selbst gar nichts Neues dazu lernen wollen. Lustigerweise hat mir vor ein paar Tagen aber eine Lehrerin erzählt, dass sie immer mal neue Sachen ausprobieren will mit ihrer 10. Klasse. Die sei aber ziemlich konservativ, die Klasse, und würde am liebsten mit Papier und Buch arbeiten. Wie sieht es also aus mit der KI-Anwendung auf der Seite der Schülerinnen und Schüler?
Ja, ich glaube auch hier, also ich bin ja hauptsächlich mit Lehrkräften im Austausch und im Gespräch, die wiederum dann mit den SchülerInnen zu tun haben. Deswegen kann ich jetzt nicht konkret für die Schüler sprechen. Ich kriege natürlich trotzdem viel mit über die Lehrkräfte und dass es durchaus in den älteren Klassen schon genutzt wird. Sehr, sehr viele sagen ja auch verschiedene Umfragen, die durchgeführt wurden. Also insofern ist es unter SchülerInnen sicherlich sehr bekannt und es ist, das muss man ja auch wissen, in Snapchat und in Roblox und so weiter integriert, die KI. Das heißt, Schüler haben da einfach einen Zugang und was ich mitbekomme, ist, dass es tatsächlich sehr viele auch schon nutzen.
Dann kommen wir mal ins Tun. Was kann ich als Lehrerin oder vielleicht auch als Schülerin Sinnvolles anstellen mit den großen Sprachmodellen?
Genau, also als Lehrerin kann ich es nutzen, um mich vorzubereiten, um Inspiration zu bekommen. Das hatten Sie in der Anmoderation gesagt, ich kann mir Aufgaben erstellen lassen oder komplette Arbeitsblätter. Und ein Wunsch, der von Lehrkräften an uns herangetragen wurde, war eine KI zur Unterstützung von Korrekturen. Weil das raubt ja sehr viel Zeit und ist sehr zeitintensiv. Und da gibt es bei uns einfach eine Korrekturen-KI, die Vorschläge macht. Und am Ende muss natürlich die Lehrerin oder der Lehrer selbst entscheiden und die Korrektur oder die Bewertung ausfüllen. Aber das sind einfach Dinge, die den Lehrkräften auch Arbeit abnehmen und Zeit sparen können. Und vielleicht noch kurz zu den SchülerInnen. Die können das natürlich auch nutzen, um Ideen für Aufsätze zu bekommen, um Strukturen für Präsentationen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir es jetzt schnell schaffen, einen guten Umgang zu finden, klare Regeln zu entwickeln, quasi innerhalb der Schulen, wie man mit KI arbeiten will. Weil natürlich kann man es aktuell nutzen, um zu betrügen oder auch um sich wirklich einfach Texte ausgeben zu lassen. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, die KI auf eine gute Art und Weise in die Schulen zu bringen und als Werkzeug zu betrachten, das uns helfen kann, besser zu werden, dann sind wir da angekommen, wo wir hinwollen, dass wir halt die KI wirklich so nutzen, dass die uns verbessert sozusagen.
Wenn Sie jetzt den guten Umgang oder ein vernünftiges Regelwerk ansprechen, das könnten wir ja zusammenfassen unter dem Oberbegriff Medienkompetenz. Die muss da gegeben sein auf allen Seiten, also bei den Lehrkräften, bei den Schülerinnen und Schülern. Ich muss verstehen, wie diese Technologie funktioniert und natürlich auch meine Kritikfähigkeit schulen. Sowohl das Arbeitsblatt, das ich als Lehrerin ausdrucke, wie auch die Antwort auf die Testfragen, die könnten falsch sein. Das heißt, ich muss ja als Lehrerin dann da die Inhalte, den Stoff besprechen, aber auch immer über die damit verbundene Technologie. Kann ich das überhaupt leisten? Ich bin ja vielleicht als Mathelehrerin ausgebildet worden, als Deutschlehrerin und nicht als Medienpädagogin.
Ja, absolut. Das ist so eine wichtige Frage. Und also zum einen spielt Medienkompetenz jetzt noch eine viel größere und wichtigere Rolle. Und was es ganz, ganz dringend braucht, ist, dass wir Lehrkräften eben den Rahmen geben, sich damit auseinanderzusetzen, sich einzuarbeiten, darüber zu sprechen, innerhalb des Kollegiums, aber auch, dass sie Zeit haben, sich einzuarbeiten. Wir sehen, wie gesagt, das große Interesse. Was fehlt an Schulen, leider überall, ist natürlich Zeit und es fehlen natürlich auch Lehrkräfte. Deswegen sind wir gerade in einer sehr schwierigen Situation. Wir brauchen jetzt eigentlich Zeit, dass die Lehrkräfte sich aus- und weiterbilden können, um dann mittelfristig wiederum Zeit einzusparen. Und ich glaube, das ist das, was es jetzt wirklich braucht. Und da brauchen Lehrkräfte auch Unterstützung und vor allem auch von den Behörden, von den Schulbehörden, von den Kultusministerien die entsprechende Unterstützung in Form von Weiterbildung, in Form von Zeit, aber auch in Form von geeigneten Tools, die dann genutzt werden können.
Das sagt Diana Knodel. Sie hat Fobits gegründet, um Lehrkräfte fit zu machen für den Umgang mit KI an Schule. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen. Meine Aufforderung lautet, rufen Sie hier an, wenn Sie Erfahrungen haben zum Umgang oder mit dem Umgang mit künstlicher Intelligenz, wenn Sie die schon bereits nutzen im privaten Kosmos oder an der Arbeit oder aber auch, wenn Sie Vorbehalte haben oder Ideen, wie ja gesetzmäßig umzugehen ist mit diesen Sprachmodellen. Und Claudia hat sich bei uns gemeldet mit dieser Meinung.
Wir machen daraus vor allem auch wieder einen Mann. Obwohl es die künstliche Intelligenz ist, fällt mir auf, dass auch viele Autoren, die das nutzen, erst künstliche Intelligenz sagen und dann er. Ich finde das eine interessante Entwicklung, weil eigentlich ist die künstliche Intelligenz ja erstmal weiblich und dann ist sie vielleicht einfach neutral. Und ich finde, das macht einen Unterschied, wie man das auch in der Sprache benutzt und dann auch die Intelligenz bewertet sozusagen.
Muss ich ehrlich sagen, ist mir noch nicht so aufgefallen im Sprachgebrauch, dass die künstliche Intelligenz gleich zum Mann gemacht oder gedacht wird. Aber vielleicht gibt es dazu weitere Ideen und Erfahrungen bei Ihnen. 0331 70 99 111 ist unsere Nummer. Und nach einem Stückchen Musik von Heim sprechen wir hier darüber, was die großen Sprachmodelle mit meiner Zunft machen, mit dem Journalismus. Auf Facebook, auf unserer Radio 1 Facebook-Seite hat ein User das hier dagelassen. Die KI kann sehr gut die Arbeit von Online-JournalistInnen übernehmen. Schon allein das macht sie zu einer der besten Erfindungen der Menschheit. Habe ich mich gefragt. Naja, habe ich mir gesagt. Welches Verständnis von Journalismus spricht denn aus so einer Bemerkung? Und stimmt's überhaupt faktisch? Kann die KI das unter Einhaltung journalistischer Standards? Oder noch genauer gefragt, was kann sie, was nicht im journalistischen Feld? Ich frage das jetzt Moritz Demmig, der ist Innovationswissenschaftler, befasst sich mit dem Einsatz von KI im Journalismus und ich sage schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Weber.
Wo bringen diese Modelle Unterstützung und Entlastung in meiner Zunft und wo nicht?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Bereiche. Also so ein typischer Bereich ist beispielsweise der so umgangssprachlich genannte Roboterjournalismus, der wahrscheinlich dort auch angesprochen wurde natürlich. Wir sprechen da eigentlich von Natural Language Processing Verfahren sozusagen. Das bedeutet, dass diese künstliche Intelligenz menschliche Sprache oder natürliche Sprache erkennen kann und auch erstellen kann. Das kann natürlich auch so bei Texten passieren, aber das passiert eigentlich, wenn dann in verschiedenen Medien eher so bei solchen Sachen wie Sportergebnisse darstellen oder Aktienkurse darstellen. Also nicht so wirklich kreative Arbeit. Da ist wirklich noch der Mensch gefragt.
Sondern das Versammeln und Anordnen von Daten. Jetzt verstehen ja die großen Sprachmodelle nicht, was sie da ausspucken. Also die funktionieren ja eher wie ein stochastischer Papagei, wie so eine Wahrscheinlichkeitsmaschine. Das heißt, die können Silben ergänzen, Worte ergänzen, dass ein Satz dabei rauskommt, der sinnvoll klingt. Inhaltlich richtig sein, korrekt sein, muss er dabei noch lange nicht. Wie sollte unsere Zunft damit umgehen? Also da steckt ja eine Entlastung drin, aber schon auch die Gefahr, dass da Tatsachen verdreht werden, falsche Aussagen getroffen werden.
Ganz genau. Also es ist super wichtig, dass sozusagen Journalistinnen und Journalisten das letzte Wort haben und natürlich auch kreativ dabei weiter dranbleiben. Also wirklich so eine KI, egal jetzt, ob es jetzt im geschriebenen Journalismus ist oder in Radio oder irgendwas, je nachdem, wie sich die Zukunft entwickelt. Aber die Journalisten müssen immer noch da sein und eigentlich das letzte Wort haben.
Das heißt, Sie sehen meinen Arbeitsplatz nicht bedroht?
Auf keinen Fall.
Da bin ich schon mal ganz beruhigt. Vorhin habe ich mit einer Frau gesprochen, die bildet Lehrkräfte fort zum Thema KI. Und ganz ähnlich eigentlich wie bei Schule und wie bei den Lehrkräften merke ich auch in meiner Branche nicht viel so von einer großen Fortbildungsoffensive oder sowas zum Thema KI und Journalismus. Wer will, kann sich da informieren und fortbilden, wenn nicht, dann nicht. Vermissen Sie das auch, eine Fortbildungsoffensive zu diesem Thema?
Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Es gibt auf jeden Fall Weiterbildungsmöglichkeiten, definitiv. Aber das muss natürlich auf jeden Fall ausgebaut werden in der Zukunft, klar.
Okay, Sie sind technischer Projektleiter für News Polygraph von Seiten des RBB. Insofern sind Sie auch so eine Art Kollege von mir. Was ist, was macht News Polygraph?
Genau, das ist ein Forschungsbündnis. Wir sind sozusagen 10 verschiedene Partner. Also der RBB und die Deutsche Welle sind dabei, aber auch Forschungsinstitute wie das Fraunhofer IDMT oder das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und die TU Berlin. Und wir sind eigentlich darauf aus, sozusagen über die nächsten 3 Jahre verschiedene Tools zu entwickeln, die Journalistinnen und Journalisten dabei unterstützen, Fake News zu erkennen. Egal, ob es sich dabei um Texte handelt, um Bilder, um Video, um Audio. Das Problem ist halt, dass diese Desinformationen immer besser werden und wir darauf irgendwie reagieren müssen als Journalismus.
Das sagt Moritz Demmig, der befasst sich genau damit, was KI im Journalismus leisten kann und was nicht. Besten Dank für das Gespräch. Gutes Wochenende für Sie.
Vielen Dank. Ihnen auch.
Wir sprechen hier darüber oder sprachen darüber, ob und inwiefern künstliche Intelligenz neue Jobs, neue Qualifikationen mit sich bringt oder aber alte Jobs tiltet. Thoralf sagt, also ich gucke da positiv in die Zukunft und er hat sich entschieden und entschlossen, eine Ausbildung zum KI-Manager zu machen.
Ich glaube ganz stark, die KI wird in rasender Geschwindigkeit völlig an alle Bereiche unseres Lebens, auch unseres beruflichen Lebens, ja, übernehmen und nach vorne bringen. Also ich sehe es positiv. Ich sehe es aber nur dann positiv, wenn alle ein gewisses Know-how mitbringen, wie man es anwenden kann und auch es speziell auch an die Firmen bringen, dort im Beruf, wo es eingesetzt werden soll. Das ist natürlich eine neue Zukunftsaufgabe und die habe ich innerhalb dieses Jahres gesehen und die IHK, die bietet es an. Allerdings nicht in Berlin, sondern Rhein-Neckar. Es ist ein Online-Seminar, nächste Woche startet es. Ich bin super happy, einen der begehrten Plätze bekommen zu haben. Und alles, was ich dafür suche und noch brauche, ist wirklich ein Unternehmen, das bereit ist zu sagen, okay, den Schritt gehen wir auch.
Vorhin habe ich hier ja gesprochen mit einer Frau, die Lehrkräfte sozusagen unterrichtet, Coach zum Einsatz mit KI an Schule. Und wenn wir sagen, das ist eine Qualifikation, also nicht unbedingt programmieren können, aber doch zumindest verstehen, wie diese Maschinen funktionieren, da hat sich Norbert gedacht, melde ich mich auch, weil in meinem Verein, da können Kinder programmieren lernen. Also wenn man es wirklich von der Pike auf begreifen will. Hier das, was er uns da gelassen hat.
Wir sind eine Initiative, wir wissen, macht Spaß, wir sind ein gemeinnütziger Verein und bei uns kann man sich einfach anmelden. Im Moment sind die Kurse gerammelt voll und wenn man Wissen macht Spaß googelt, findet man unsere Website, da gibt es irgendwann einen Punkt, der heißt unsere Kurse, da klickt man drauf, wird auf die Anmeldeseite umgeleitet und dann kann man sich das angucken. Bei uns können Kinder ab 9 Jahren programmieren lernen und es ist tatsächlich so, die Kinder, die dann in den Ferien einen 5-tägigen Kurs gemacht haben, 5 Tage à 6 Stunden, die können dann ein eigenes Spiel programmieren und veröffentlichen. Und dann können sie bei uns in die weiterführenden Kurse gehen und können dann nach der Schule jede Woche für 2 Stunden vorbeikommen oder für 3 Stunden und können weitermachen.
Mal angenommen, Sie hören zum ersten Mal am Freitagvormittag Radio 1. Und mal angenommen, Sie haben die KI noch nicht gefragt, was ist denn das für eine Sendung? Würde ich jetzt hier nochmal erklären. Das ist eine Sendung, in der wir gerne Ihre Themen verhandeln wollen. Also die Themen, über die Sie nachdenken, die Sie wichtig finden, wo Sie sagen, da müssten sich andere auch mal einen Kopf drüber machen. Vielleicht sind das auch Themen, bei denen Sie eine offene Frage haben, noch ohne Antwort dastehen und denken, okay, die Radio 1 Community, die hat dazu bestimmt was Sinnstiftendes beizutragen. Ich brauche noch ein paar Argumente pro und contra. All solche Themen nehmen wir hier freudig entgegen und zwar unter der E-Mail-Adresse dieweber@radio1.de und dann stricken wir eine 3-stündige Sendung draus und versuchen möglichst viele Facetten des Themas abzuklopfen. Also, wenn Sie so ein Thema Thema haben, sich vielleicht auch schon herzhaft dazu gestritten haben. Immer her damit, dieweber@radio1.de. Wir haben hier heute in dieser Sendung über ein Jahr ChatGPT gesprochen. Die Frage war, wie verändern diese Modelle unser Leben? Wir hatten eine Umfrage dazu geschaltet auf radio1.de. Da haben 47% der Teilnehmenden gesagt, nö, das ist nichts für mich. Und 44% haben sich versammelt hinter ja, nutze ich oft oder ja, nutze ich gelegentlich. Angerufen bei uns in der Sendung hat Rolf und der sagt, als sehbehinderter Mensch kann ich mir meinen Alltag ohne diese Systeme gar nicht mehr vorstellen.
Bei allen Bedenken, die man gegen KI oder AI haben kann, kann ich es aus meiner Sicht her gut gebrauchen, weil viele Dinge, die ich nicht mehr durchsehen, regeln kann, kann ich mittlerweile mit Hilfe von KI eben über Stimme regeln. Das fängt schon damit an, mit der berühmten Dame, die mit A anfängt und mit A endet. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, dass ich allein schon aus diesen praktischen, tagtäglichen Gründen das nutze und unterstütze. Und ich verspreche mir auch in medizinischer Hinsicht sehr viel von dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das läuft ja jetzt schon. Und in Bezug auf meine Augenerkrankung wäre das wohl die einzige Chance, die ich längerfristig hätte, dass ich da nochmal was verbessern würde.
Also Rolf verbindet damit durchaus Hoffnung. Unsere Hörerin Sabine dagegen hat Bedenken, vor allen Dingen, wenn es um Systeme geht, die Stimmen nachahmen können und dann beispielsweise Politikern im Video Worte in den Mund legen, die diese nie gesprochen haben.
Also wenn ich zum Beispiel die Werbung der Bild-Zeitung zurzeit im Fernsehen sehe, wo dem Scholz und dem Merz und weiß ich anderen da irgendwelche Sätze in den Mund gelegt werden und unten steht dann ganz klein Stimme nachgestellt. Ich denke mal, dass das viele überhaupt nicht mitkriegen so schnell, dass da eine Stimme nachgestellt wurde und die denken, das ist alles die Wahrheit. Und davor habe ich Sorge, weil ich kann mir vorstellen, dass du damit eine ganze Politik verändern kannst. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, wem man und was man überhaupt noch trauen kann. Also der Kampf um die Wahrheit, der ja jetzt schon stattfindet mit diesen ganzen Fake News, der wird noch viel schlimmer.
Und Wahres von Falschem zu unterscheiden, ist natürlich auch wichtig in Schule. Ich habe im Laufe dieser Sendung gesprochen mit Diana Knodel, die hat eine Firma gegründet, die heißt Phobits und bietet Fortbildungen an rund um künstliche Intelligenz für Lehrkräfte. Und klar, in Schulen ist sowas wie ChatGPT ein Riesenthema. Natürlich lässt sich auch ein Aufgabentext in Sekunden schnelle lösen durch Einsatz dieser Systeme. Oder ich als Lehrkraft könnte dann auch entsprechende Modelle nutzen, um Arbeitsblätter zu erstellen. Um das sinnvoll anzuwenden, braucht es Medienkompetenz und zwar auch bei den Lehrkräften. Und Diana Knodel hat sich hier ganz zuversichtlich geäußert, dass diese Integration dieser Systeme in den Schulalltag, dass das gelingen kann.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir es jetzt schnell schaffen, einen guten Umgang zu finden, klare Regeln zu entwickeln, quasi innerhalb der Schulen, wie man mit KI arbeiten will. Weil natürlich kann man es aktuell nutzen, um zu betrügen. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, die KI auf eine gute Art und Weise in die Schulen zu bringen und als Werkzeug zu betrachten, das uns helfen kann, besser zu werden, dann sind wir da angekommen, wo wir hinwollen, dass wir halt die KI wirklich zu nutzen, dass die uns verbessert sozusagen.
Ein klarer Umgang und gute Regeln, das braucht es natürlich auch beim Einsatz von KI-Modellen im Journalismus. Darüber habe ich mit Moritz Demmig gesprochen, der ist Projektverantwortlicher seitens des RBB bei News Polygraph, ein Forschungsbündnis, das eben sich genau damit verfasst, also wie können zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten dabei unterstützt werden, Fake News zu erkennen? Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wo KI im Journalismus denn schon zum Einsatz kommt und was das konkret für die journalistische Arbeit bedeutet.
Also so ein typischer Bereich ist beispielsweise der so umgangssprachlich genannte Roboterjournalismus. Wir sprechen da eigentlich von Natural Language Processing Verfahren sozusagen. Das bedeutet, dass diese künstliche Intelligenz menschliche Sprache oder natürliche Sprache erkennen kann und auch erstellen kann. Das passiert eigentlich, wenn dann in verschiedenen Medien eher so bei solchen Sachen wie Sportergebnisse darstellen oder Aktienkurse darstellen. Also nicht so wirklich kreative Arbeit. Es ist super wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten das letzte Wort haben und auch kreativ dabei weiter dranbleiben.
Und er hat mir auch versichert, mein Job sei fürs Erste nicht bedroht. Mal sehen.